Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 443.
Deutschlandradio Kultur.
Lassan. Die kleine Stadt am Peenestrom. Eine Deutschlandrundfahrt von Margarete Großschupf.
Mein Sohn und ich wurden vom Parkplatz aus gerade ausgeschickt. Dort kämen wir genau zur Kirche. Wir waren in der Kirche verabredet. Eine Ausstellung sollte dort eröffnet werden zum 100. Geburtstag der Weberin Minka Zimmermann. Also die Kirche. Ein frühgotischer Backsteinbau. Die werden wir ja wohl nicht übersehen. Es war heiß. Wir schleppten uns voran. Mein Sohn hatte schlechte Laune. Es war keine Stadt, in die ein Jugendlicher sonst gefahren wäre. Das sah ich ein. Sein Entsetzen steigerte sich von Haus zu Haus. Mir erschienen die vielen leeren blinden Schaufenster eher faszinierend. Bizarr. Es gab auch so gut wie keine Menschen auf der Straße. Eine Autowerkstatt hatten sie und einen Bäcker. Die Menschen, die wir in der Kirche treffen wollten, waren noch mit dem Aufbau der Ausstellung beschäftigt. Wir sollten auf dem Marktplatz warten. Die mittelalterliche Backsteinkirche stand auf einem Erdsockel, davor eine Mauer. Wir fanden den Marktplatz, dort gab es Bänke. Müde Menschen setzen sich auf Bänke, dafür sind sie da. Aber mir gefiel es nicht auf diesem Marktplatz. Ich lernte die Malerin Ulrike Seidenschnur kennen. In der Kirche stand sie in ihrer Funktion als Kuratorin und eröffnete die Ausstellung.
Bin ja Berlinerin. Das war eigentlich ein glücklicher Zufall, dass wir dieses Haus erwerben konnten. Es stand einfach in der Berliner Morgenpost als Fischerhaus zu verkaufen. Dann war ich neugierig und dann haben uns die Besitzer des Hauses den Schlüssel gegeben und haben gesagt, ja, fahren Sie doch einfach hoch und gucken sich das mal an. Und dann sagen sie uns Bescheid. 1990 sind wir hier lang gefahren und 91 haben wir das Haus gekauft. Das konnten wir uns leisten, weil das war ja eigentlich eine bewohnte Ruine, wenn man so will. Und es gab ja nichts, noch nicht mal ein Klo, weil das Plumpsklo brach zusammen mit dem Tag unserer Ankunft sozusagen. Und die Dame, die dort noch im Haus wohnte, sie hat Wasser in der Badewanne gesammelt, um die Klospülung zu bedienen. Uns hat der Ort total gut gefallen. Es war so ein bisschen wie ganz früher. Wir hatten die Hoffnung, wir können unser Haus aufbauen und so lassen sich alle anderen Häuser eigentlich auch renovieren. Und das ist ja tatsächlich auch so eingetreten. Gott sei Dank sind die Türen alle noch drin, fast alle, die schönen Holztüren. Dass ich einfach, wenn wie vorhin auf dem Markt hier bin und jemanden treffe, den ich kenne, das finde ich schön.
Seit 1992 führt Ulrike Seidenschnur ein geteiltes Leben zwischen Berlin im Winter und den Sommern in Lassan.
Das ist schon mal das Überraschende, dass die Kirche ja sehr groß ist für so eine kleine Stadt. Die Menschen gehen in eine Kirche, die sonst vielleicht nicht in eine Ausstellung gehen. Und die Leute, die in eine Ausstellung gehen, gehen auch in eine Kirche. Man kann sich einfach da hineinsetzen und mitten dieser Bilder auch meditieren oder zur Besinnung kommen und zur Ruhe, vor allem zur Ruhe zu kommen ist. Wenn die Menschen zum Beispiel am Hafen ankommen, dann ist ja die Kirche als Wahrzeichen auch gut zu sehen und bis zur Kirche kommen sie alle. So weit gehen sie dann meistens. Es ist ganz wichtig, dass jemand da ist, der ein Ansprechpartner ist und der auch ein bisschen eben sagen kann, was es alles hier zu erleben gibt im Lassaner Winkel. Das ist ja nicht nur die kleine Stadt, das ist ja auch die ganze Landschaft hier drumherum mit den kleinen Dörfern.
Im Wesentlichen sind es zwei lange Straßen zum Lassaner Hafen runter und einige Nebenachsen. Alte Männer stehen auf der Straße. Am Hafen treffen sie sich, auf Bänken am Marktplatz sitzen sie.
Wir haben eine schöne Kirche, wir haben auch ein schönes Museum. Die Mühle wollen sie wieder gangbar machen. Da ist der Kram und da kommt auch noch ein Rad wieder ran, so wie früher war. Das ist die kleinste Stadt von Mecklenburg-Vorpommern. 1200 Einwohner.
Sie werden im Ort die Könige genannt. Eine feste Gruppe von alten Männern, die sich auf der Bank vor dem Rathaus trifft, jeden Tag.
Wir sitzen nachmittags immer hier auf der Bank.
Nachmittags, anderthalb Stunden.
Anderthalb Stunde.
Von halb drei bis dreiviertel vier.
Der Duft- und Tastgarten lädt ein zum großen Sommerfest. Von allen Dörfern aus weisen Schilder auf diese Besonderheit hin. An einem See liegt das botanische Experiment, besonders für Kinder. Wege sind mit Borkenrinde ausgelegt zum Barfußlaufen. Viele Kräuter werden angepflanzt. An diesem Tag gibt es Musik und Bio-Imbiss. Der Bürgermeister hat offene Sprechstunde im Rathaus jeden Donnerstagnachmittag. Fried Gransow ist eigentlich Malermeister. Für die Kleinstadt ist er ehrenamtlich unterwegs. Ans Telefon geht er mit den Worten: Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich bin hier in Lassan aufgewachsen und von Kindesbeinen an hier zur Schule gegangen. Und ja, das hat uns schon immer Spaß gemacht, und mit den Lassaner Bürgern Lassan zu gestalten. Und jetzt war ich in dem Alter, denke ich mal, und hatte die Erfahrung im Stadtrat seit 1982. Ja, nun war es an der Zeit, zum Bürgermeister zu kandidieren. Also Lassan hatte so wie jetzt ungefähr 1500 bis 2000 Einwohner. Und 45, 46 waren wir bis auf 4300 Einwohner gestiegen, also durch diese Flüchtlingswelle. Das hat sich aber dann ganz schnell wieder relativiert und ging runter auf 3000, und dann ging das immer nach und nach Stück für Stück wieder bergab mit den Einwohnerzahlen. Wir sind von Anfang an 1990 damit gestartet, einen sanften Tourismus aufzubauen, und der soll auch so bleiben. Hier kann man sich erholen. Wir haben eine wunderschöne Natur. Ich war vorhin gerade mit dem Umweltamt unterwegs. Da haben wir wieder 5 Adler gesehen, die dann hier kreisen. Und ja, das ist eine wunderschöne Ecke hier. Die Lassaneria ist eine Bereicherung für die Stadt, gerade für unser Sanierungsgebiet mit Altstadtkern insgesamt. Zuerst, denke ich mal, wurde Frau Schäfer belächelt. Ne? Ach je, vegan essen, was soll das denn werden? Das ist noch eine wunderschöne Atmosphäre da.
Lassaneria. Neben dem Rathaus ein veganer Imbiss. Innen ein sanftes Gelb, viele Kissen, Holzbänke. Wer Fleisch essen möchte oder deftiges Spiegelei, wird wieder gehen. Die Einheimischen essen eher nicht hier, aber Touristen freuen sich über Tische und Bänke direkt am Marktplatz. Die Lassaneria wird auch zum Treffpunkt des alternativen Netzwerkes. Simone Schäfer, die Betreiberin, hat einen langen Atem aus Sachsen mitgebracht. Morgens fährt sie für 2 Stunden in den Wald, Giersch, Brennnesseln und Bärlauch für die Wildkräutersuppe zu pflücken, und einmal in der Woche geht sie mit ihren Gästen auf eine Kräuterwanderung.
Kräutergarten Pommerland, eine Genossenschaft ist es, genau, die habe ich mitgegründet 2001 und habe dort diese ersten Rezepturen, also für diese Teemischung, für die ersten 9 entwickelt.
Am Hafen von Lassan.
Mein Großvater war Fischer, mein Vater war Fischer, die Onkels waren alle Fischer. Der eine war Bootsbauer, der andere waren alle Fischer. Ich war 50 Jahre Fischer und mit kalten Füßen. Ja, die Nässe. Immer von hier auf der Ostsee gefahren, auf der Peene. Früher war in der Genossenschaft, mussten wir alles abliefern. Wir sind manchmal 5 Stunden gelaufen zum Fangplatz. Auf dem Wasser, ja. Und dann haben wir gefischt Tag und Nacht, und dann ging wieder nach Hause. Fisch abgeliefert, wenn Sturm ist, ging das ja nicht. Ja, da haben wir manches mitgemacht. Im Frühjahr, ne, haben wir viel Heringe gefangen. Früher gab es viel Barsch hier. Also Barsch ist weniger geworden. Der größte war 3,5 Pfund, mein größter Barsch, den ich gefangen habe. Aber Hecht 31 Pfund und Zander 25 Pfund. Solche großen Dinge waren hier in der Peene. Die haben wir die Genossenschaft abgeliefert. Und die haben sie dann sauber gemacht und dann ging im Hotel. Ich habe 1958 angefangen zu lehren. Da hat 1 oder 2 Kumrane. Und jetzt sind 40.000 Brutplätze. 3 Pfund bis 4 Pfund am Tag. Und Aal ist er am liebsten, weil er schön fett ist. Die brüten ja 2-mal im Jahr, die Biester. Aber stehen unter Naturschutz.
Mit meiner Wirtin spreche ich wieder und wieder und erfahre schließlich, dass sie eine Lassanerin ist, die mit ihrer Mutter geflohen war und spät zurückkam. Und dann nahm sie es sich als Altersaufgabe, Häuser zu restaurieren.
Ich konnte gar nicht in mein altes Haus. Das war ja nicht mehr meins, das war ja enteignet seinerzeit. Alte Häuser, die unterliegen dem Denkmalschutz und da muss sich der Eigentümer immer danach richten, was der Denkmalschutz vorschreibt. Es gibt diese wunderschönen Türen, die in verschiedenen Farben gemalt sind. Hier in der Wendenstraße steht ein Haus, rot mit weiß, das weithin leuchtet, das so ansprechend ist. Es ist dieses Fachwerkhaus gemacht, Ende der Wendenstraße, zur Kirche hin, das ganz liebevoll restauriert ist. Ich mache es, weil ich es möchte, weil die Stadt eigentlich so schön ist und jedes bisschen, was mehr gemacht wird, das kommt allen zugute. Es ist für mich auch Mühe, Kraft, Arbeit, unglaublich viel Arbeit. Finanzielle Vorteile habe ich dann nicht. Ich mache es, weil die Stadt es braucht. Dieser ganze Lassaner Winkel ist von der Natur her überschüttet worden in ihrer Schönheit. Es ist alles noch im Ursprung. Die Ruhe muss auch bleiben. Es ist der Hafen da, der ja nicht so groß ist. Es wird nicht viel gebaut. Es wird ganz langsam die eine Lücke nach der anderen geschlossen. Man bekommt keine neue Stadt. Und das ist auch nicht erforderlich. Denke ich mal. Und das sollte man auch nicht machen, weil man damit die Natur zerstört. Und die müssen wir erhalten.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Margarete Groschupf. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2016. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandradiokultur.de. Deutschlandfunk. Dossier.
Angela Merkel hat mal gesagt, Lausanne hat den sogenannten Endpunkt-Nachteil. Vielleicht ist dieser Nachteil sozusagen auch ein Vorteil. Denn es ist ein bisschen eine ruhige Ecke hier. Aber es ist nicht so ruhig, als dass hier nichts los wäre.
Klein Jasedow. Eine Sendung von Alexa Hennings.
4 studierte Musiker. Zunächst bilden sie ein Ensemble für alte Musik, dann eines für Improvisation. Arbeiten und leben seit Mitte der 70er Jahre zusammen. Zuerst in Bayern, dort fallen sie durch einen Schulverweigerungsprozess für eines ihrer Kinder auf. Der erste und bisher einzige Fall von Schulverweigerung, der vor einem deutschen Gericht mit einem Freispruch endete. Andere Formen der Erziehung, der Ernährung, des Zusammenlebens. Groß- statt Kleinfamilie. Biokost für alle. Kultur für alle. Ein Leben, das nicht vom Geld diktiert wird. Der Traum? Ein Klanghaus. Ein kulturelles Zentrum der Dorfgemeinschaft. Beata Seemann. Cembalistin. Mitbegründerin der Gemeinschaft.
Wir wollten immer ein Zentrum haben, in dem Kunst und Soziales nicht getrennt sind. Der Ursprung war, dass Soziales und Musik was Verknüpftes ist.
Anfang der 90er Jahre lebte die Wahlfamilie, 2 Männer, 2 Frauen, 3 Kinder und einige Freunde, in der Schweiz. Bürgermeister der Gemeinde Pulo, zu der auch das Dorf Klein Jasedow beim Städtchen Lassane im östlichen Vorpommern gehört.
Also die Leute sind natürlich schon zu DDR-Zeiten weggezogen. Also diese Planwirtschaft hat natürlich das Schleifen von kleinen und unwirtschaftlichen oder aufwendigen Dorfinfrastrukturen im verstreuten ländlichen Raum, das war natürlich nicht effizient. Und das Nachbardorf war schon freigezogen in den 75er Jahren. Und auch der Ort Pulo ist im Grunde genommen nicht mehr sehr attraktiv gewesen. Es waren noch einzelne ältere Familien, aber die Kinder aus dem Ort waren auch alle schon weg. Der nächste Schub war dann nach der Wende gewesen.
Hier kann man Raumpionier sein. Dieses Gefühl hatte Matthias Andil schon Mitte der 80er Jahre. Der Maler aus dem Vogtland, einem Landstrich in Sachsen, zog damals gemeinsam mit anderen Künstlern und Lebenskünstlern nach Pulo ins verfallene Gutshaus. Bei den ersten freien Wahlen wurde er zum Bürgermeister gewählt. 5 Jahre später war ihm klar, dass der Aufschwung Ost an seiner Gemeinde gründlich vorbeigegangen ist. Immer noch zogen die Leute weg, die Dörfer verfielen vollends.
Das war eine Reise, eigentlich eine Konzertreise von uns als Ensemble nach Lübeck. Da haben wir in der Petrikirche eine Klangnacht gehabt und dann haben wir gedacht, ach, dann fahren wir doch diesen kleinen Weg da von Lübeck dann noch hier rüber. Da gab es noch keine Autobahn. Ich glaube, 6 Stunden. Unglaubliche Pisten. Ich hatte meine wertvollen Instrumente, dies und dies hatte ich im Auto. Und dann kamen wir hier an einem 2. November, einem nebligen Tag. Alles düster. Der Verputz fiel von den Häusern. Die Dächer hatten Löcher. Es war einfach unglaublich. Und dann haben wir gemerkt, dass Johann sich total für diesen Ort entzündet hat. Und ich habe gedacht, oh Gott, das will bloß nicht hier hin. Und Johann hat gesagt, das ist super, das ist unser Ort. Ich konnte mir nicht vorstellen, meine Fantasie hat nicht gereicht, mir vorzustellen, was hier entstehen könnte. Gott sei Dank hat Johann es gesehen.
Die Musiker, ihre Kinder und Freunde, insgesamt 16 Menschen, packten in den Alpen ihre Sachen und kamen ins Flachland, wo es am flachsten ist, nach Vorpommern. Im Osten die polnische Grenze, im Norden der Peenestrom, der die Touristeninsel Usedom verlässlich vom Hinterland abschneidet. Pommerland, fast abgebrannt. Damals.
Ängste hatte ich natürlich auch. Wem holt man sich hier ins Nest? Und ich habe mich dann entschieden, pass auf, Matthias, das riskierst du einfach. Also, das sind soziokulturell engagierte Menschen, sowas ist hier mit der Musik und all diesen Dingen ja belegt. Und ich habe mir gesagt, als frischen Impuls ist der Impuls wichtiger als, sagen wir mal, die Gefahren, die vielleicht damit verknüpft sind.
Der Bürgermeister musste den Gemeinderat und die Treuhand überzeugen, den Zugereisten den verfallenen Schweinestall und mehrere marode Gebäude günstig zu überlassen. Die Treuhand hatte das Ziel, aus allem möglichst viel herauszuschlagen. Doch es waren keine Westenmillionäre, die da kamen, das Dorf zu retten.
In diesem Haus war unser gesamtes Leben, hat sich unser ganzes Leben.
Johannes Heimrat, Lautist, Perkussionist, Mitbegründer der Gemeinschaft.
Diese 16 Quadratmeter waren unser Lebensmittelpunkt. Da war der Esstisch und Speisekammer und Küche und mehr feste Räume in dem Sinn hatten wir nicht, als wir ankamen hier.
Früher waren hier die Landarbeiter untergebracht. Er muss den Kopf einziehen, wenn er durch die Tür tritt. Mit 16 Menschen auf 16 Quadratmetern. Abends wurde alles mit Matratzen ausgelegt, im Sommer schlief man draußen. Nach 4 Jahren war man soweit, dass eines der umliegenden Häuser bewohnbar war. Kein Millionär, nirgends. Handarbeit, Stein auf Stein. Inzwischen sind fast alle Gebäude saniert. 2 der alten Häuser durch einen Anbau miteinander verbunden. Platz für viele Leute zum gemeinsamen Kochen, Essen, Reden. Da müssen die Wohnungen nicht groß sein, nur kleine Refugien zum Zurückziehen.
Also haben wir gesagt, jetzt machen wir einen kleinen Acker und schauen mal, was passiert, wenn hier Menschen einfach aus Freude Gemüse anbauen und es gut organisiert ist und am Ende nimmt jeder von den Früchten so viel, wie er oder sie braucht. Und so ein Garten ist ein tolles Lehrstück. Und das funktioniert wunderbar. Und wir werden demnächst anfangen, selbst Land zu bebauen. Und da stelle ich mir vor, dieses Allmende-Prinzip weiter auszubauen, also so Richtung Selbstversorgung von vielleicht 50 bis 100 Menschen. Und wie das organisiert werden kann und was dazu notwendig ist, auch an innerem Lernen, da haben wir jetzt sehr gute Voraussetzungen, dass man das hinbekommt, weil man weiß, wo die Fallen sind, ne? Also die menschlichen Fallen. Der Vergleich, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man sich einen Wert beimisst und sagt, meine Arbeit ist mehr wert als deine. Oder dass man Neid hat, wenn man sagt, du hast am wenigsten getan und nimmst jetzt auch. Wir wollen einfach sicherstellen, dass dieses Land nicht irgendwie Gegenstand von Spekulation oder Besitzansprüchen wird. Deswegen haben wir jetzt alles umgewandelt in eine Stiftung, der alle Immobilien gehören. Die Idee ist tatsächlich, einfach alle Flächen, die wir haben, enkeltauglich zu halten. Und das geht nur, wenn man sie also aus dem Privatbesitz rausnimmt.
Die Gründer der Lebensgemeinschaft gaben ihr elterliches Erbe in die Stiftung und vergemeinschafteten es. Fast alle Eltern haben ihre letzten Lebensjahre in Klein-Jasedow verbracht und wurden gemeinsam betreut und gepflegt. Johannes Heimraths, 96-jährige Mutter, lebt noch heute in dem Mehrgenerationenhaus, das auf dem Gelände entstand. Die von den Jasedowern gegründeten Firmen sind meist Genossenschaften. Medienproduktion, Tonstudio, ein Buch- und ein Zeitschriftenverlag, Gongwerkstatt, Klanghaus. Der Überschuss fließt zum Großteil in gemeinnützige Projekte der Gemeinschaft, wie beispielsweise in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung. Also Firmen, die Geld bringen, finanzieren das, was kein Geld bringt. Die Vision? Weg von einer globalen kapitalistischen Geldwirtschaft und hin zu einer regional organisierten Tausch- und Schenkökonomie. Begonnen hatte alles mit einem Duft- und Tastgarten, den die Gemeinde schon Anfang der 90er Jahre angelegt und einem Verein übertragen hatte.
95, 96 war mit diesem kleinen Garten die Kraft raus. Und da kam neue Kraft, weil Mitglieder aus der Gruppe Jasedow dort wieder Hand angelegt haben und das aufgegriffen haben. Und dann über lange Zeit sozusagen eine Durststrecke gerettet haben.
15 Jahre später am ehemaligen Schweinestall in Pulo, dem Nachbarort von Klein-Jasedow. Immer wieder kommen Neugierige, die sehen möchten, woher die Teepackung kommt, die sie in ihrem Bioladen gekauft haben. Aufdruck: Kräutergarten Pommerland. 30.000 Tüten im Jahr, Handarbeit. 10 Arbeitsplätze.
Weil wir nur zu zweit sind, die müssen.
Jetzt gehen wir mal da rein.
Nach Stall sieht es immer noch aus. Es wurden Schenkgemeinschaften etabliert. Viele Menschen bezahlen in kleinen Einzelbeträgen zum Beispiel den Kredit für das Dach ab.
Es sind Leute eingetreten in die Schenkgemeinschaft, die einmal ein Konzert von uns gehört hatten, Jahre zuvor, und die gesagt haben, ja, wir haben das noch in Erinnerung und ich glaube, das ist was Tolles, was ihr macht, und wir gehen damit rein.
Das Klanghaus in Klein-Jasedow, entstanden aus einem Teil des Schweinestalls, am See gelegen, ist vieles in einem. Hier trifft man sich jede Woche zur Gong-Meditation. Viele Gongs stammen aus der eigenen Werkstatt, die die handgeschmiedeten Instrumente in die ganze Welt exportiert. Eintritt frei für alle. Es gibt Tanzkurse, Konzerte und Workshops. Hier werden Hochzeiten gefeiert und Tagungen veranstaltet. Es gibt einen Chor mit Sängern aus den umliegenden Dörfern und das Kaffeekränzchen der Dorffrauen. Das Klanghaus ist Sitz der Europäischen Akademie der Heilenden Künste. Hier werden in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Hamburg und der Herbert von Karajan Stiftung Köln mehrjährige Fernstudiengänge angeboten. In den Fächern gemeinschaftsbildende Musiktherapie und musikalische Prozessbegleitung. 100 Absolventen gibt es seit dem Beginn im Jahre 2008.
Die Lassana oder eben auch so die Einheimischen sind dort nicht hingegangen, genauso wenig wie sie in den Duft- und Tastgarten gegangen sind. Na, also alle Projekte, die von den Westlern ins Leben gerufen wurden, wurden einfach nicht besucht. Und viele kommen ja jetzt schon, also seit einigen Jahren, und kommen auch gern. Die Lassana, der Bürgermeister. Und wenn der Bürgermeister dahin geht, zieht er ja meistens dann auch die Einheimischen nach.
Längst sitzt Johannes Heimrath im Stadtrat von Lassan. Für das Projekt »Renaissance einer Region« bekamen die Jasedower einen Preis bei der Aktion Bürger initiieren Nachhaltigkeit. Eine Auszeichnung der Bundesregierung. Man ist mittlerweile nicht nur bekannt, sondern auch anerkannt.
Ich war natürlich auch neugierig, wollte das dort auch mal sehen und kennenlernen und war natürlich überrascht, was da für Riesengongs hingen, also in dem großen Raum. Und man konnte, glaube ich, Klavier spielen, üben, so therapiemäßig. Also wie sie diese Begriffe, also wie sie das auch bezeichnen, oder denn diese ausländischen Begriffe, also wie sie die Seminare denn auch bezeichnen. Also da kann ich mir mitunter überhaupt gar kein Bild drüber machen und muss das nachfragen. Jetzt gibt es nicht nur das Klanghaus und den See, sondern es gibt ja jetzt auch noch tausend andere Projekte, zum Beispiel dieses Camp, dieses Kindercamp. Na, also das, da war ich zu einer Vorstellung, Theatervorstellung, und das war so liebevoll gemacht und das fand ich total schön, dass ich da auch mit dran teilnehmen konnte oder dass ich auch mit hingefahren bin, so nach der Arbeit, ganz toll. Aber das ist vielleicht auch ein guter Ort, also um auch diese Ideen zu bekommen.
Die ehemalige Melkerin, deren Betrieb längst nicht mehr existiert, schlug und schlägt sich, wie viele in der Region, mit Maßnahmen des Arbeitsamtes durch. In letzter Zeit merkt sie, es tut sich was. Leute kommen her, die etwas Besonderes suchen. Sanfter Tourismus im Hinterland der Ostsee. Sie hatte die Idee, Besuchern in ihrem Garten das Filzen beizubringen. Sie zimmerte einen Tisch zusammen und legte los. Viele solcher kleinen Ideen sind inzwischen vereint in dem Netzwerk Kräuter, Kunst und Himmelsaugen.
Wie wir herkamen, war hier in dem Lausanner Winkel 80% Arbeitslosigkeit. Wenn man ernst schaut, ist es jetzt nicht viel besser. Ne? Also es ist nicht so, dass hier jeder Arbeit hat. Die offiziellen Zahlen sind irgendwo auch so bei 18-20%. Allein durch unsere Initiative hier sind inzwischen, würde man sagen, 50 Arbeitsplätze entstanden. Unsere Idee, hier was für den Fremdenverkehr zu machen, die hat sich ausgezahlt. Ein Grund, die Akademie zu machen, war, Menschen herzuholen, die also einen anderen Hintergrund haben und auch was anderes suchen. Das hat dazu geführt, dass also einige Fremdenzimmer hier entstanden sind. Mit dem Effekt, wir wollten hier in dem Schuppen, der da vorne steht, das am Eck, das ist der Kornspeicher, da hatten wir gedacht, den bauen wir zum Gästehaus aus, 32 Betten, wunderbar. Wenn wir das jetzt machen würden, würden wir einfach vielen Leuten die Grundlage nehmen, also können wir kein Gästehaus mehr bauen. Jetzt muss uns was Neues einfallen, ne?
Und feucht hier weg. Auf der Wiese, wo im Sommer die Kindercamps stattfinden, entsteht ein Haus. Ein Lehmhaus. 15 Freiwillige arbeiten mit. Lernen nicht nur den Lehmbau kennen, sondern auch die Gemeinschaft. Nach diesem Prinzip funktionierten die 4 Lernortfeste. Leute, die sich vorstellen konnten, hier zu leben, prüften, ob das ginge. Für beide Seiten. Andere stießen hinzu, die schon lange an einzelnen Projekten mitarbeiteten. So wuchs die Gemeinschaft in Klein-Jasedow von 16 auf 26 Menschen.
Ja, wir sind auf Menschen getroffen, wo wir gemerkt haben, die haben ähnliche Werte wie wir, leben auf eine Art und Weise, wie wir leben wollen, kommunizieren miteinander, wie wir kommunizieren wollen. Ich glaube, das ist es.
Anne Terwitte ist in Vorpommern aufgewachsen und lebte in Berlin. Als sie mit ihrer Familie die Via Baltica, den baltisch-westfälischen Jakobsweg, entlang wanderte, kam sie nach Klein-Jasedow zu der Gemeinschaft, die sie schon aus der Zeitschrift Oja kannte. Die Familie machte bei den Lernortsfesten mit und merkte, das ist es.
Wir sind beide naturnahe aufgewachsen und es ist einfach herrlich hier. Also es ist ein sehr, sehr herzliches und offenes Miteinander. Das wäre gar keine Option, in einer hierarchischen Gemeinschaft zu leben. Ja, das würde uns auch gar nicht entsprechen. Wir haben 2 Kinder, 5 und 3 Jahre. Und dadurch haben wir auch einfach gemeinsam so dieses Thema Werteentwicklung und so. Das war einfach in den letzten Jahren sehr viel dran bei uns, sodass uns da auch sehr viele Dinge bewusst geworden sind. Und in diesem Prozess ist dann auch das Herkommen gefallen. Das passt eben.
Die Physiotherapeutin ist in einer Praxis in Lausanne angestellt. Schulmedizin, betont sie. Die alternativen Heilmethoden schließen ihrer Meinung nach zu viele aus, die das nicht bezahlen können. Ihr Mann ist Freiberufler und organisiert Kongresse. Das ist zumindest in Teilen genauso gut von Vorpommern aus möglich wie von Berlin. Matthias Festerer, Anfang 30, fand durch einen Übersetzungsauftrag für den Klein-Jasedower Drachenverlag zu der Gemeinschaft. Jetzt ist er Lektor des kleinen Verlags, der vor allem Bücher aus dem englischsprachigen Raum als deutsche Erstausgaben herausbringt. Die Hauptthemen? Bildung, Naturphilosophie und alternative Therapien.
Das egalitäre Zusammenleben, dass es eine wirkliche Gleichberechtigung gibt. Nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen den Generationen und dass die Stimme eines Kindes grundsätzlich nicht weniger wert ist als die eines Erwachsenen. Man sieht jetzt hier diesen schönen Garten und dahinter den Yazidoer See. Manche Besucher sagen, das ist ja eine regelrechte Idylle hier. Und das ist auch schön, war aber nicht immer so.
Vor dem Klanghaus spielen Kinder. Drinnen sitzen 60 Leute, besprechen, was ansteht. Selbstversorgung, Kooperative, Bioladen. In den umliegenden Dörfern hat sich ein Netzwerk gebildet. Klaus Holsten, der Flötist, schaut sich um und staunt, was aus der Idee geworden ist, die er und seine Freunde vor 40 Jahren in Bayern hatten.
Wir sind in der letzten Zeit in Polo 25 und in Klein-Jasedorf 14 Menschen hinzugezogen. Und die meisten alle unter 35, sag ich mal so. Und bringen einfach ganz viele Kinder mit. Ganz schönes Gefühl, dass hier Nachwuchs herumläuft. Ob er nun hier bleibt oder nicht, aber er wächst hier auf. Wir haben viel initiiert und dieses Netzwerk irgendwo erträumt. Aber mit Leben füllen müssen es doch die, die hierher kommen und es tun.
Was uns verbindet, die Wahrheit, dass man nicht nur für sich selber sorgt, sondern dass man begriffen hat, dass es wichtig ist, dass es den Menschen um einen herum auch gut geht und nicht nur einem selber.
Sie hörten eine Sendung von Alexa Hennings. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.